Guten Abend. Ich danke zunächst einmal herzlich für die Einladung hierher in eine Gegend, in der ich eher selten bin. Ab und zu treffe ich Leute aus Sachsen an anderen Orten. Und jetzt ist es mal umgekehrt. Mir ist eingefallen, dass ich zum ersten Mal in dieser Gegend vor schon ziemlich langer Zeit war. Das war sage und schreibe im Jahr 1982. Damals habe ich noch Biologie studiert in Freiburg im Breisgau am Rand des Schwarzwaldes. Und ich wurde da eingeladen durch Kontakte eines Mitarbeiters, der bei Campus für Christus gearbeitet hat, zu irgendwelchen Leuten, die ich nicht kannte. Das war damals zu DDR-Zeiten irgendwie ein bisschen kompliziert. Und ich habe dann ein 5-stündiges Grußwort gehalten. Also ich glaube, man durfte 5 Minuten. Und da waren so 100 Jugendliche und ich weiß nicht, wie viele Stasi-Leute, keine Ahnung. Jedenfalls war das damals eine sehr eindrucksvolle Geschichte, auch für mich. In Zwickau, habe ich das gesagt? Das war in Zwickau gewesen, ja, eine Jugendrüste oder sowas in der Richtung. Junge Gemeinde hieß es, glaube ich. Also so nebulöse Erinnerungen noch bei mir vorhanden von damals. An das erinnere ich mich als erstes, wenn ich so in dieser Gegend hier bin. Ich glaube, Zwickau ist nicht allzu weit weg von hier, so wie ich das auf der Landkarte gesehen habe. Okay, ich wurde gebeten, noch ein paar Sätzchen noch zu mir zu sagen. Also Sie haben jetzt schon mitbekommen, dass ich Biologie studiert habe. Mein zweites Fach im Studium war Mathematik. Ich wollte ursprünglich Lehrer an Gymnasien werden, habe dann aber spätestens im Referendariat gemerkt, dass das Lehrerdasein als Dauerzustand für mich nicht so ganz das Richtige ist. Obwohl ich gerne Leuten was beibringe, aber in der Schule muss man vor allem motivieren können, Leuten, Schülern, die das eigentlich gar nicht wissen wollen, was man ihnen sagen möchte. Ich nehme mal an, dass es heute Abend ein bisschen anders ist mit der Motivationslage. Da ist es dann ein bisschen einfacher. Es kam noch dazu, dass ich nicht die besten Noten im Referendariat gekriegt habe und sowieso damals nur ungefähr 10% des Jahrgangs eine Stelle gekriegt hat als Lehrer. Also die Frage, ob ich dann in den Lehrerberuf einsteige, war eigentlich sowieso geklärt damit und eben mit Nein. Und ich bin dann letztlich zur Studiengemeinschaft Worten-Wissen gekommen im Jahr 1985. Das war eigentlich als Übergangslösung gedacht, so nach dem Motto, wenn man noch keinen festen Beruf hat, kann man mal da was Nützliches machen. Und aus dieser Übergangslösung wurde dann eine Dauerlösung. Wobei ich sagen muss, dass ich von vornherein damit spekuliert habe, dass das längerfristig sein könnte. Und so ist es dann tatsächlich gekommen. Und da das Ganze auf Spendenbasis immer gelaufen ist, muss ich sagen, also wir waren immer bestens versorgt. Also das ist schon sagenhaft, muss man sagen, wie Gott dafür gesorgt hat, dass das gut klappt, auch mit der Versorgung. Ja, genau. Also ich habe dann im Rahmen der Arbeit bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen auch die ersten Jahre noch ein bisschen Theologie studiert und in einem fachübergreifenden Themengebiet meine Promotionsarbeit geschrieben. Da ging es grob gesagt um die Frage, schuf Gott durch Evolution? Fragezeichen. Und die Antwort war in kürzester Form nein. Und die Begründung und die Auseinandersetzung mit vielen Positionen, die das ein bisschen anders sehen oder es versuchen zu verbinden, das war dann eben der Inhalt im Wesentlichen der Arbeit. Gut, ja, vielleicht interessiert ihr euch noch für meine Familienverhältnisse. Ich bin verheiratet und wir haben 5 Kinder im Alter von mittlerweile 28 bis 36 Jahren. Gut, dann wollen wir jetzt mal einsteigen in das Thema Schöpfung oder Evolution, ein klarer Fall. Und ich möchte gerne beginnen mit einem der vielen Sätze in der Bibel, wo etwas über Gott als Schöpfer gesagt wird. Nun, bei Schöpfung denkt man natürlich im Zusammenhang mit der Bibel erstmal an den Schöpfungsbericht, aber es gibt ganz viele Stellen in der Heiligen Schrift, wo Bezug genommen wird auf Gott als Schöpfer in verschiedensten Zusammenhängen. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Und ein solcher Satz ist dieser hier aus dem Buch Jeremia. Der Herr ist es, der die Erde durch seine Kraft geschaffen, den Erdkreis durch seine Weisheit fest gegründet und durch seine Einsicht den Himmel ausgespannt hat. Also wenn die Frage heißt, ein klarer Fall, für die Bibel ist es natürlich schon ein klarer Fall mit der Schöpfung. Das wird auch nicht groß diskutiert, das ist einfach selbstverständlich. Und Schöpfung heißt natürlich ganz klar, Kraft, Weisheit und Einsicht wird benötigt, um etwas Gutes, Faszinierendes, Spektakuläres, Humorvolles und so weiter schaffen zu können. Und wenn das so ist, dass Gott mit Kraft, Weisheit und Einsicht geschaffen hat, dann kann man ja mit Fug und Recht erwarten, dass man an den geschaffenen Dingen das auch wiederentdecken kann, dass man Zeichen, Indizien, Spuren dieser Weisheit und Einsicht sehen kann. So, und das behaupten nun die meisten Biologen heutzutage, man lernt das entsprechend in der Schule, in den Medien wird es immer auch so gesagt, dass das ja gar nicht der Fall sei. Dass es überhaupt keine Weisheit und Einsicht brauchte, um die Lebewesen hervorzubringen, sondern dass das durch einen rein natürlichen evolutionären Prozess gelaufen sei, wo es keinen Schöpfer braucht, keinen Plan, kein Ziel, einfach ein Ergebnis bloßer Naturprozesse. Und für die meisten Zeitgenossen, mindestens die sich mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen, ist es auch ein klarer Fall. Ein klarer Fall in der Weise, dass man einen Schöpfer nicht braucht. Das ist nicht mehr nötig. Wer das glauben will, kann das zwar machen, aber es spielt keine Rolle zum Verständnis dessen, wie die Lebewesen entstanden sind. So, und diesen Fall werden wir heute Abend beispielhaft ein bisschen aufrollen und mal gucken, wie so die Sachlage aussieht dazu und was man dann zu diesen beiden klaren Fällen, je nachdem so oder so, sagen kann. Mit folgenden Stichworten. Nummer 1, Stichwort 1, Offenheit für Schöpfung. Dann, was sind Schöpfungsindizien? Funktionale Komplexität, hört sich ein bisschen kompliziert an, aber es wird dann nachher klar, was es ist. Das nächste Wort ist auch ein bisschen sperrig, Plastizität, vorausgedacht, Baukastensystem und Bionik. So, steigen wir gleich ein in das erste Stichwort, Offenheit für Schöpfung. Was ist damit gemeint? Also es geht bei unserem Thema mit Schöpfung und beziehungsweise oder statt Evolution, geht es ja ums Ursprungsfragen. Wie sind die Dinge denn ursprünglich anfangs entstanden? So, und wenn man an solche Fragen wissenschaftlich rangeht, was wir jetzt mal schwerpunktmäßig machen heute Abend, dann ist die Frage, ja, ist man eigentlich dafür verschiedene Antworten erstmal offen als Wissenschaftler, der zunächst einmal sich vielleicht nichts verpflichtet fühlt, außer dem, was er als Wissenschaftler halt herausfinden kann. Und da ist es erstaunlich und eigentlich überraschend, dass das im Großen und Ganzen gar nicht der Fall ist. Die Wissenschaftler sind nicht offen für alle möglichen Antworten heutzutage. Ich habe mal ein sehr markantes Zitat, das für viele Ähnliche stehen kann. Das ist von einem Herrn Scott C. Todd. Ich habe da im Internet noch ein schönes Bild von dem Herrn gefunden. Und er hat mal geschrieben, in einer der wichtigsten Wissenschaftszeitschriften, nämlich Nature, ich habe es übersetzt, auf Englisch natürlich, selbst wenn alle Daten, also was die Naturwissenschaftler an Beobachtungen herausfinden können, selbst wenn alle Daten auf einen intelligenten Schöpfer weisen, würde eine solche Hypothese aus der Wissenschaft ausgeschlossen werden, weil sie nicht naturalistisch ist. Also in diesem Zitat steht Schöpfung gegenüber dem Naturalismus. Naturalismus muss man erklären. Naturalismus, das ist die Sicht, dass die Natur praktisch alles ist und auch aus sich selbst heraus erklärbar ist. Also dass die Gesetzmäßigkeiten und die Kräfte in dieser Welt, wie sie heute auch wirksam sind, alleine ausreichen, um die Welt zu verstehen, wie sie funktioniert und auch wie sie entstanden ist. Das heißt, der Naturalismus schließt faktisch einen handelnden Schöpfer aus. So, und jetzt sagt der gute Mann, selbst wenn alle Daten, alles was wir wüssten, also alles was wir wissen über die Natur auf einen Schöpfer hinweisen würden, würde das aus der Wissenschaft ausgeschlossen werden, weil das halt nicht naturalistisch ist. Klar, ein Schöpfer ist was anderes. Der hat willentlich gehandelt, so wie wir es gerade im Buch Jeremia gelesen haben. Ich weiß nicht, wie Sie das Zitat finden, ob Sie das überzeugt, dass man so vorgehen muss. Also Naturalismus, alles ging von Naturkräften aus, führt dann natürlich logischerweise auch zu einer Evolutionssichtweise, wonach die Lebewesen durch Abstammung von andersartigen Vorläufern immer sich so entwickelt haben, durch reine Naturprozesse, dann kann es natürlich nur allmählich schrittweise verlaufen sein. Wenn etwas plötzlich in Erscheinung gibt, dann riecht es dann schon sehr stark nach Schöpfung. Das darf nicht sein, sondern es muss dann ein allmählicher Prozess sein. Also sehr eigenartig, so eine Vorfestlegung gegen alle Daten wird Schöpfung ausgeschlossen, wenn es so wäre. Ich meine, er glaubt es wahrscheinlich nicht, dass das so ist, aber er sagt, selbst wenn es so wäre. So, es ist tatsächlich so, dass eigentlich die Arbeit eines Naturwissenschaftlers oder allgemein des Wissenschaftlers, der Ursprungsfragen klären will, also der herausfinden will, was ist denn in der Vergangenheit so abgelaufen, durchaus vergleichen in seiner Vorgehensweise mit der Vorgehensweise eines Kommissars, der an einen Tatort kommt, zum Beispiel eine Leiche vorfindet, weil er da hingerufen wurde, und nun aufklären muss, was ist denn da passiert. Und jetzt stellen wir uns mal einen Kommissar vor, der Folgendes sagt: Selbst wenn alle Indizien auf einen Mord weisen, also absichtliche Verursachung, würde eine solche Hypothese ausgeschlossen werden, weil sie nicht naturalistisch ist. Naturalistisch wäre natürlicher Tod von alleine, ne? Oder ein Unfall, also letztlich ohne bewusste, absichtsvolle Einwirkung. Das wäre dann naturalistisch im Sinne der Definition von Naturalismus, ohne Einwirken, bewusste, planmäßig, in dem Fall bösartige natürlich, Einwirkung einer handelnden Person. Okay, also so ein Kommissar können wir vergessen. Ja, und warum kann man jetzt so die Vorgehensweise eines Kommissars mit der Aufklärung der Geschichte der Lebewesen vergleichen? Nun, der Kommissar soll den Hergang eines vergangenen Geschehens aufklären. Ja, ist klar. Und wie macht er das? Wie arbeitet er da? Wie geht er vor? Er geht vor allen Dingen natürlich mal allen Spuren nach, die relevant sein könnten. Also die vielleicht irgendwie Hinweise geben könnten auf das, was da passiert ist. Das meine ich jetzt hiermit relevant. Also er macht Beobachtungen am Tatort und überlegt, gibt mir das eine Spur, in welche Richtung ich weiter suchen könnte. Er nutzt dabei auch naturwissenschaftliche Methoden. Man kann nämlich feststellen, anhand bestimmter Eigenschaften einer Leiche, wie lange diese Person schon tot ist. Da nutzt man naturwissenschaftliches Wissen über die Prozesse aus, was so passiert nach dem Tod. Dann kann er natürlich insbesondere Zeugen befragen, sofern vorhanden. Da gibt es ein kleines Problem, die müssten natürlich noch glaubwürdig sein. Die könnten ja lügen. Insbesondere der Täter. Und was natürlich ganz wichtig ist im Vergleich zu dem vorigen Kommissar mit dem Zitat von eben, er ermittelt, wie man so schön sagt, nach allen Richtungen. Sprich, er schließt erstmal gar nichts aus, sondern hält alle möglichen Ursachen für den Todesfall für möglich und versucht halt herauszufinden, was denn wohl zu den Indizien passt. Und das ist durchaus vergleichbar mit der Erforschung der Schöpfungs- und Evolutionsfrage oder der Ursprungsfrage, weil man da auch allen relevanten Spuren nachgeht oder mindestens nachgehen sollte. Also praktisch Indizien am Tatort der Natur. Man schaut, wie die Lebewesen aufgebaut sind. Man sucht sich, man findet auch Fossilien, versteinerte Lebewesen oder auch Indizien aus anderen Wissensbereichen. Und die Naturwissenschaft untersucht Mechanismen und Prozesse, also irgendwelche Dinge, die so im Laufe der Zeit passieren, von Generation zu Generation. Bei den Lebewesen zum Beispiel gibt es auch gewisse Veränderungen. Kann man ja untersuchen, man kann im Labor Versuche anstellen, also das ist damit gemeint. Naturwissenschaft untersucht auch Mechanismen und Prozesse, die man tatsächlich vorfindet. Und ja, es gibt sogar eine gewisse Entsprechung zur Zeugenbefragung. Man könnte nämlich sagen, ja, vielleicht ist die Bibel ein glaubwürdiges Zeugnis darüber, wie Gott geschaffen hat, dass Gott geschaffen hat und wie er geschaffen hat ein Stück weit. Auch da stellt sich die Frage, wollen wir dem glauben oder nicht? Viele Leute glauben dem halt nicht oder sagen, es ist bedeutungslos, interessiert uns nicht, aber eigentlich gehört es zur Beweisaufnahme, wie man das sagt, dazu auch solche Zeugnisse mindestens mal zu berücksichtigen. Also verkehrt ist es nicht irgendwie. Und auch hier der springende Punkt, natürlich wird der Wissenschaftler, der einfach mal nur seine wissenschaftliche Arbeit macht, von vornherein sagen, ja, ich bin auch offen für verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ich schließe nicht einen Schöpfer aus, nur weil es nicht naturalistisch ist. Es könnte ja doch die wahre Antwort sein. Und das wäre ja echt dumm, von vornherein eine mögliche, aber vielleicht wahre Antwort auszuschließen. Also klingt vielleicht selbstverständlich, aber für die allermeisten Leute heutzutage, die sich mit der Thematik beschäftigen, ist es klar, dass man nicht offen ist für einen Schöpfer. Klingt paradox, aber ist so. Deswegen möchte ich das auch mal an der Stelle zu Beginn ein bisschen herausstreichen. Das ist sogar unvernünftig, einen Schöpfer prinzipiell auszuschließen. Das ist vernünftig und sinnvoll und wahrheitsorientiert, das mindestens mal einzukalkulieren, egal was man bisher glaubt oder nicht glaubt. So, für den Naturforscher sind die relevanten Indizien natürlich anderer Art als beim Kommissar. Klar, da gibt es halt, wie schon erwähnt, Dinge, was man an den heutigen Lebewesen beobachten kann, was man an versteinerten, fossil erhaltenen Lebewesen beobachten kann, was man im Labor erforschen kann und so weiter. Und dann trägt man möglichst viele Kenntnisse zusammen, um dann zu gucken, passt das, was ich jetzt gefunden habe, bisher eher zu einer Evolutionssichtweise oder eher zu einer Schöpfungssichtweise. Dazu muss man noch Folgendes sich vor Augen halten. Evolution heißt nicht nur Abstammung von andersartigen Vorfahren. Der Mensch stammt von affenartigen Vorfahren ab, die wiederum von anderen Säugetieren und die wiederum von Reptilien, die wiederum von Amphibien und Fischen und so weiter. Evolution heißt auch, dass es natürlich verlaufen sei. Also ein natürlicher Mechanismus, ein Ergebnis bloßer Naturgesetzmäßigkeiten und Naturprozesse, ohne Plan und Ziel. Ohne Plan und Ziel, das betonen Evolutionstheoretiker laufend, weil Plan und Ziel heißt immer, da ist eine Person, die einen Plan und ein Ziel verfolgt. Den will man aber da nicht haben. Einen ist dann letztlich der Schöpfer. So, und Schöpfung heißt dann nicht nur ein fertiges Hervorbringen von, also ein Hervorbringen von fertigen, lebensfähigen Formen von Anfang an, sondern eben automatisch, das gehört zur Schöpfung immer dazu, sonst macht es keinen Sinn, von Schöpfung zu sprechen, ein Plan und ein Ziel. Also es stehen diese Sichtweisen damit auch gegenüber, wie denn das Ganze verlaufen soll. So, und das Problem für den Naturforscher, für den Naturwissenschaftler ist, er will jetzt was rausfinden, was vergangen ist. Das kann er ja nicht direkt untersuchen. Das sind alle im selben Boot. Weder kann man zuschauen, wie Gott geschaffen hat am Anfang, untersuchen kann man das nicht. Aber auch Evolutionstheoretiker können den von ihnen angenommenen Evolutionsprozess in der Vergangenheit auch nicht untersuchen. Logisch. Also wir können ja nicht in die Zeitmaschine steigen. Fand ich schon immer sehr spannend, sowas zu machen. Aber leider geht's halt nicht und können nicht nachgucken. Man kann auch die Evolution als ganzen Prozess nicht nachstellen. Niemand kommt ernsthaft auf die Idee zu sagen, ah, probieren wir mal aus, wie wir aus Dinosauriern und Vögeln fabrizieren können. Alle Evolutionstheoretiker glauben, das war so, oder fast alle. Aber nachstellen können wir das nicht. Das würde jeder sofort zugeben, dass es nicht geht. Sondern wir sind als Naturwissenschaftler auf die Gegenwart nun mal festgelegt. Da können wir untersuchen, wie sieht's heute aus. Und wir können heute bei den Lebewesen Indizien zusammentragen und dann können wir gucken, passen die zum einen oder zum anderen besser, müssen wir es vielleicht offen lassen, haben beide gute Karten und bleibt von daher offen oder wie sieht's aus? Ja. Erstes Fazit zu diesem ersten Stichwort, Offenheit für Schöpfung. Wenn Wissenschaft wahrheitsorientiert ist und nicht von vornherein einer ganz bestimmten Weltsicht verpflichtet ist, dann ist sie auch für alle Antwortmöglichkeiten offen, auch für Schöpfung. Entscheidend sind aussagekräftige Indizien. So, das machen wir jetzt. Was sind denn eigentlich nun Indizien für einen Schöpfer? Das nenne ich ja mal Schöpfungsindizien. Das Wort Indiz, das ist eigentlich ein Fremdwort, kommt vom Lateinischen und heißt übersetzt Anzeiger. Also Schöpfungsindizien sind Dinge, die Schöpfung anzeigen, um es mal so zu übersetzen. Was zeigt Schöpfung an? Das kann man sich eigentlich sehr leicht klar machen, wenn man sich vor Augen führt, dass wir als Menschen selber schöpferisch tätig sind. Wir sind selber kreative Wesen. Der eine mehr, der andere weniger, aber ich würde sagen jeder. Und zum Beispiel können wir ein Haus bauen nehmen als erstes Beispiel dazu. Ja, wie entsteht so ein Haus, wenn man sowas baut und gestaltet und konstruiert? Nun, da gibt es verschiedene Dinge, die bei einer kreativen Verursachung, bei einer Konstruktion und wenn man es ganz allgemein sagt, bei einem schöpferischen Akt was es ja letztlich auch ist beim Hausbau, ja, die da eine Rolle spielen. Da gehört natürlich die Zielsetzung dazu. Niemand baut ein Haus, ohne ein Ziel zu haben. Das ist also von vornherein zukunftsorientiert. Man schaut zu Beginn schon in die Zukunft, gedanklich. Man weiß, wo man landen möchte, wie das am Schluss so mindestens ungefähr aussehen soll. Entsprechend wird geplant. Das ist unverzichtbar. Und man überlegt dann, welche Mittel man braucht, um das Ziel zu erreichen. Auch eventuell, welche Zwischenschritte man gehen muss, um dahin zu kommen, welche Hindernisse es geben könnte, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss, um die zu überwinden. Und vor allen Dingen insgesamt hat man einfach eine gedankliche Vorstellung vom Weg zum Ziel und von dem, wo es hinauslaufen soll. Das ist eben das, was eine kreative Person oder überhaupt Personen können. Sie können sich Dinge vorstellen. Das ist ganz entscheidend. Das macht einen ganz großen Unterschied aus zwischen einer handelnden Person und bloßen Naturprozessen. Bloße Naturprozesse können sich gar nichts vorstellen. Die wissen nicht einmal, was ein Ziel ist oder wo es hinauslaufen soll. Die laufen eben ab, wie sie gesetzmäßig ablaufen. So, deswegen dick unterstrichen oder eingerahmt, natürliche Vorgänge können das alles nicht und es macht einen riesen Unterschied aus. Und entscheidend ist also, kreative Wesen wie Gott und wie auch wir Menschen, Gott als besonders ungewöhnlich kreatives Wesen, ja, können sich Dinge vorstellen. Wir haben einen Geist, in dem wir uns Dinge vorstellen können. Wir können sogar völlig verrückte Sachen vorstellen, die es gar nicht gibt und so. Und man kann zukünftige Dinge gedanklich vorwegnehmen und entsprechend handeln. Das machen wir laufend, ohne es uns normalerweise bewusst zu machen. Aber das ist ganz wesentlich und natürliche Vorgänge können das nicht. Und das gilt schon für einfache Sachen. Muss nicht gleich ein Hausbau sein. Selbst so ein einfacher Flugdrachen braucht, wenn man sich mal durchdenkt, eine ganze Menge an Überlegungen, die man da reinstecken muss, um so ein Ding hinzukriegen. Was für Material braucht man, wie muss es beschaffen sein, zum Beispiel robust, aber auch leicht, und welches Material brauchen wir denn, um unser Baumaterial zurechtzuschneiden oder zurechtzubringen und so weiter. Also muss man nicht aufzählen, man merkt schon, selbst so etwas Einfaches braucht schon einiges an Gedankenarbeit, an Überlegung, Planung, Vorstellungskraft, und niemand, wie gesagt, baut einen Drachen, ohne am Anfang zu wissen, worauf er eigentlich hinaus will. Er hat ein Ziel und Naturprozesse haben es nicht. Und entsprechend dieser großen Unterschiede, ob etwas rein natürlich entstanden ist oder planvoll entstanden ist, gibt es auch entsprechend in aller Regel sehr große Unterschiede an den Merkmalen der betreffenden Dinge, ob etwas geschaffen wurde oder ein bloßer Naturprozess ist. Und gerade bei den Konstruktionen, bei so technischen Sachen, egal ob einfach oder komplizierter, haben wir das Kennzeichen einer funktionalen Komplexität vor uns und einer Zweckmäßigkeit. Also, komplex ist klar, das heißt, da gibt es verschiedene Bauelemente, die irgendwie sinnvoll einander zugeordnet sind und zueinander passen, in einer ganz bestimmten Weise, sodass sie eine Funktion ausüben können, also für etwas gut sind, zu etwas gebraucht werden können und damit einen Zweck erfüllen können. Also das ist mit der funktionalen Komplexität und der Zweckmäßigkeit gemeint. Muss nicht gleich eine Lokomotive sein, ein einfacher Drachen zeigt das auch schon sehr klar. Während im rechten Bild haben wir zwar was Komplexes, also komplex allein wäre zu wenig, komplex ist auch ein in die Luft gesprengtes Haus, ja, also ich meine, es ist traurig, aber es ist nicht funktional, das Gebilde, was dann am Schluss übrig bleibt. Also es geht schon um funktionale Komplexität, die so ist, dass aufgrund der Anordnung der Teile, der Beschaffenheit und so weiter, dass dadurch einen Zweck erfüllt werden kann. Wir schauen uns mal ein einfaches Beispiel an und dann kommen wir gleich auch auf die Anwendung zu den Lebewesen. Solche Zahnräder, das ist ein faszinierendes Gebilde, wenn so Zahnräder ineinander greifen, und das Ziel ist, dass eine Kraftübertragung möglich ist, ohne Spiel, dass es wirklich rund läuft, ohne Ruckeln und ohne Klemmen. Die Zähne müssen dafür eine spezielle abgerundete Form aufweisen, um den Kraftschluss permanent aufrechtzuerhalten. Kürzlich habe ich mal gelernt von jemandem, der damit mal zu tun hatte, dass man das mit Computereinsatz und mathematischen Modellen irgendwie hinkriegt, um die optimale Rundung der Zähne hinzukriegen. Das ist eine Wissenschaft für sich allein, die Form der Zähne. Ich bin jetzt nicht so der Techniker, aber das fand ich dann interessant zu hören. Also die Zähne sollen sich ja nicht verklemmen und Abrieb und Materialermüdung sollten möglichst minimiert werden. Und natürlich braucht man bei Zahnrädern immer mindestens zwei. Also ein Zahnrad ist zwar ganz nett, aber für sich bewirkt es ja nichts. Und geeignetes Material ist bei solchen Sachen immer auch ein wichtiges Thema. So, und nun ist vor ein paar Jahren eine sensationelle Entdeckung gemacht worden im Tierreich an dieser Käferzikade. Die heißt Isus coleoptratus, einen deutschen Namen kann ich leider nicht anbieten, gibt nämlich keinen. Dieses Tierchen gibt es bei uns nicht. Und der Biologe, der das entdeckt hat, was ich gleich zeigen werde, der hat dann beschrieben, dass er schier seinen Augen nicht getraut hat und so ungefähr meint, er würde wohl träumen oder sowas. Und zwar hat er das entdeckt an der Larve dieser Käferzikade und genauer gesagt an den Beinen und noch genauer gesagt an den Innenschenkeln der Larvenbeine. Insektenbeine können wir uns ja alle irgendwie vorstellen, so bei Bienen oder Fliegen und Mücken und so weiter. Und an dieser Larve gibt es was ganz Verrücktes an den Innenschenkeln der Beine. Nämlich sowas. Kommt jetzt irgendwie bekannt vor? Ist aber winzig klein. Solche Zahnräder, wunderbar abgerundet, genauso wie die Zahnräder halt sein müssen, gut gearbeitet. Natürlich brauchen wir zwei, in dem Fall an gegenüberliegenden Innenschenkeln von Insektenbeinen. Ja, das ganze Bild mit diesen Zahnrädern ist ungefähr, grob abgeschätzt, 0,1 Millimeter breit. Also die Zähne, da sind wir dann vielleicht bei 0,02 Millimeter oder irgend sowas. Also es ist schon sehr, sehr miniatur und es ist ein Wahnsinn, sowas im Tierreich zu entdecken. Solche fein gearbeiteten Zahnräder, wir brauchen natürlich links und rechts und es muss natürlich schön zusammenpassen, sonst taugt es nichts. Und diese Zahnräder synchronisieren beim Absprung die Bewegung der Beine. So, damit haben wir dieses Erschöpfungsindiz der funktionalen Komplexität mal beispielhaft an diesen Zahnrädern, also die sind wirklich sehr atemberaubend, finde ich. Und jetzt ist die Frage, ja, man kann sagen, ja klar, ist ein Indiz für einen Schöpfer, wir sehen typische Kennzeichen des Geschaffenseins, ja, anhand dieser Details und dass es nur funktioniert, wenn das auch genauso und nicht anders gebaut ist. Warum ist es jetzt aber ein Problem für Evolution? Könnte Evolution ein natürlicher Veränderungsprozess das nicht auch hinkriegen? Geht es nicht auch ohne Schöpfer, sowas entstehen zu lassen? Könnten die Zikadenzahnräder auch schrittweise alleine durch Zufall und Naturgesetze entstanden sein? Wo ist das Problem? Dazu muss man ganz ein bisschen Evolutionstheorie betreiben, um das Problem zu verdeutlichen. Und zwar müssen wir uns kurz vor Augen halten, wie Evolution nach Auffassung ihrer Befürworter wohlgemerkt funktioniert, wie das abläuft mit diesen allmählichen Veränderungen. Das ist so, dass die Grundeinheit, an der sich Evolution abspielt, der sogenannte Genpool einer Art ist, also was Arten sind, verschiedene Arten, da haben wir so landläufige Vorstellungen, können wir ruhig so in Gedanken uns mal so übernehmen. Ich habe hier als Beispiel eine Art von Mäusen. So, und im Genpool sind einfach, das ist eigentlich eine gedankliche, eine theoretische Größe. Man kann sagen, da werden einfach alle Varianten der einzelnen Merkmale beziehungsweise alle Varianten der Gene, der Erbfaktoren für die Merkmale zusammen gedacht und es versammelt sozusagen im Genpool. Das heißt konkret zum Beispiel bei Mäusen könnte es so sein, dass es bei einer Mäuseart zwei verschiedene Fellfarben gibt zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa weiß und hellbraun, wie hier eingezeichnet. Und dann haben wir zwei Varianten im Genpool in Bezug auf die Fellfarbe. Jetzt kann es aber sein, dass es Mutationen auftreten. Mutationen sind Veränderungen im Erbgut. Und manche solcher Mutationen haben zur Folge, dass auch das äußere Erscheinungsbild des betreffenden Organismus sich ändert. Zum Beispiel, dass die Fellfarbe dunkelbraun wird oder vielleicht auch schwarz. Solche Mutationen sind bekannt. Das gehört zu den Daten, zu dem, was man beobachten kann. Und zwar kennt man die bergeweise. So, das ist das eine. Das andere ist, es gibt aber auch Selektion, das heißt Auslesen. Es kann nun sein, dass unsere Mäuse, von denen wir jetzt 4 Varianten im Genpool haben, bezüglich Fellfarbe, dass die irgendwo, ein Teil von denen von mir aus, irgendwo hin in auswandern in ein anderes Gebiet, wo die Böden dunkel sind, vielleicht vulkanisch entstandene Böden. So, was ist jetzt da anders als vorher? Es sind plötzlich die hell gefärbten Mäuse auffällig und die dunklen sind nicht so gut zu erkennen für Fressfeinde. So, und die hellen, die werden dann auf den dunklen Böden wahrscheinlich frühzeitig erwischt und gefressen und haben dann keine Nachkommen mehr, deswegen oder weniger. Und im Laufe der Zeit werden die halt in diesem Gebiet praktisch dadurch aussterben. Und es bleiben nur die Fittesten, in dem Fall die Bestgetarnten, übrig. So, und dann hat sich was geändert. Durch Mutation sind die helleren Formen erst einmal ergänzt worden durch die dunkleren und durch die Selektion dann die helleren ausgeschieden aus dem Rennen. Und wir haben eine gewisse Veränderung. Und solche Dinge kann man im Grundsatz tatsächlich beobachten und sogar auch im Labor nachstellen. So, jetzt muss man sich Folgendes klar machen. Die Selektion, die Auslese, ist vollkommen zukunftsblind. Da müssen wir uns an das erinnern, was ein Schöpfer kann, eine kreative Person kann und was die Naturprozesse nicht können. Selektion kann nicht in die Zukunft schauen. Man kann sagen, wir behalten jetzt mal ein paar Merkmale, die brauchen wir im Moment zwar nicht, aber vielleicht später. Nee, das geht nicht. Das kann die Natur nicht machen. Deswegen zukunftsblind. Die Selektion lebt von der Hand in den Mund sozusagen. Was jetzt gut ist und nützlich zum Überleben, besser vielleicht als andere Varianten, das hat eine Chance, in die nächste Generation übernommen zu werden durch Vererbung. Das andere scheidet eher aus. So, also hier keine Zukunftsorientierung möglich, prinzipiell nicht. Und das ist, wie gesagt, Sichtweise der Evolutionsbiologen, nicht meine persönliche Meinung. Dasselbe gilt aber auch für Mutationen. Mutationen sind Kopierfehler des Erbguts. Da ist was schiefgelaufen. Und die ganzen Korrekturmechanismen, die es normalerweise gibt, denen ist da was durch die Lappen gegangen und es gibt eine Mutation. Ein Kopierfehler verbleibt im System. Und deswegen ist auch klar, das ist auch vollkommen ohne Ziel. Mutationen ereignen sich nicht nach Wunsch. Das ist auch Konsens. Das ist auch ungerichtet, so sagt man auch, man kann auch sagen zufällig, aber es ist halt ungerichtet, geht nicht in eine bestimmte Richtung. Man hofft aber, und damit kalkulieren die Evolutionstheoretiker, dass gelegentlich Mutationen glückliche Kopierfehler sein könnten, die irgendwie dem Organismus nützlich sein könnten zum Überleben. Wichtig ist für uns im Moment mal, sich das vor Augen zu halten, dass diese beiden Grundmechanismen der Evolution, Mutation und Selektion, also absolut zukunftsblind sind und ungerichtet, nicht zielgerichtet. Es kommt noch ein drittes Problem hinzu, nämlich dass der Umbau, den die Evolutionstheoretiker ja annehmen, die ganzen Lebewesen sind ja immer wieder umgebaut worden, von der Amöbe bis Goethe, wie manche sagen, dieser Umbau muss ja immer bei laufendem Betrieb erfolgen. Die Lebewesen müssen immer existieren können. Sonst sind sie ausgestorben, das war's dann mit dieser Linie. Also man stelle sich mal vor, welche anspruchsvolle Aufgabe das für einen Techniker wäre, ein Gerät so umzubauen, dass es hinterher mindestens ein Stück weit was anderes leisten kann als vorher und der ganze Umbau bei ständigem Betrieb. Viel Spaß. Das umzusetzen, aber das ist genau das, was im Laufe der Evolution dauernd passieren müsste. Umbau bei laufendem Betrieb. Einer meiner Biologie-Dozenten an der Uni, der Evolution unterrichtet hat, der hat es mal so gesagt, Evolution konnte nicht wegen Umbau schließen. Ja, wenn jemand eine Firma irgendwas konstruiert oder ein neues Modell konstruiert, ja, dann wird so lange rumgebastelt außerhalb des Marktes, ja, und da ist kein Verkauf und nichts von irgendwelchen Zwischenprodukten und so weiter, sondern erst wenn das Ding gut getestet ist, wenn es Marktreife hat, dann wird es auf den Markt gebracht. Bei den Lebewesen ist es anders. Die müssen sich immer bewähren. So, also nochmal sich klar, man muss sich nochmal klar machen, wenn wir das mal konkret anwenden auf unser Beispiel mit den Zahnrädern, alle diese Möglichkeiten, die eine kreative Person hat, sind hier weg, stehen nicht zur Verfügung. So, und da kann man sich zum Beispiel jetzt bei den Zikaden-Zahnrädern die Frage stellen. Ja, irgendwann, die allermeisten Insekten haben sowas ja nicht. Also es soll ja mal mit irgendwelchen Beinen angefangen haben, wo keine Spur von irgendwelchen Zahnradstrukturen dran war. Das ist klar, das ist unstrittig. Was soll denn von solchen ganz normalen Insektenbeinen ausgehend ein erster selektierbarer Schritt gewesen sein? Welche zufällige, glückliche Änderung, die überhaupt plausibel ist, also wenn es von jetzt von nachher plötzlich ein Zahnrad da ist, sagt jeder, nee, das war nicht evolutionär. Welche allmählichen, kleinschrittigen Veränderungen, welche ersten, zweiten, dritten, vierten sollen das denn gewesen sein, die irgendwie auslesbar waren, die irgendeinen Nutzen, etwas Verbessertes oder etwas Nützlicheres dargestellt haben als die Vorsituation, sodass dann durch Auslese das festgehalten werden konnte, so wie die besser getarnten Mäuse. Da wird man schon ganz schnell sagen, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass da jemand irgendeine Ahnung hat. Also wenn Sie eine Idee haben, dürfen Sie mir gerne sagen. Aber ich will es einfach nur als Problem in den Raum stellen. Das ist auch das Grundproblem bei vielen anderen Beispielen, ich war ein bisschen zu schnell, dass man sich einfach klar machen muss, um zu einer wenigstens minimalen Funktion irgendeiner Detailkonstruktion zu kommen, braucht man normalerweise schon eine ganze Menge an bestimmten Dingen und Abstimmungen von Bauelementen miteinander, um wenigstens so weit zu sein, dass man sagen kann, jetzt kann Auslese wirken, jetzt kann es wirklich festgehalten werden, weil es jetzt einen Nutzen hat. Solange der Nutzen noch nicht da ist, ein neuer, ist Auslese unmöglich. Auch das ist übrigens unstrittig, sagt niemand. Die Evolutionsbiologie, dass die Auslese schon wirken kann, wenn noch gar keine neue Funktion da ist. Das geht nicht, wird sogar ausdrücklich gesagt, dass es sein muss. Und das ist genau das Problem bei der funktionalen Komplexität. Wie kriegen wir das hin? Also, ganz allgemein, Designindizien oder Schöpfungsindizien sind solche Kennzeichen, die nach aller unserer Erfahrung, die wir selber als kreative Wesen haben, dass diese typisch sind für eine kreative Entstehung, und zwar ausschließlich dafür typisch sind. Und dazu gehört funktionale Komplexität ganz klar dazu. Es gibt eine Reihe von anderen Schöpfungsindizien. Zwei werde ich nachher noch ein bisschen näher erläutern, aber ich gebe hier noch einen ganz kurzen Überblick. Es gibt auch sowas wie eine spielerische Komplexität. Das sind irgendwelche ausgefallenen, fantasievollen Strukturen. Man könnte durchaus auf den Gedanken kommen, dass diese Zahnräder eigentlich nur eine Spielerei sind. Ey, die allermeisten Insekten, es gibt 400.000 Käferarten allein, die man kennt, wenn ich richtig informiert bin. Also die haben das ja alle praktisch nicht. Ne? Also ein paar Zikaden haben so Zahnräder, na gut. Die anderen können es auch ohne Zahnräder. Also es geht irgendwie auch ganz gut. Also kann man schon auf den Gedanken kommen, ist es vielleicht eine nette, hübsche, klasse Spielerei, für die eigentlich überhaupt nie die Selektion hätte ein Auge gehabt, um es mal bildhaft zu sagen. Aber wo ein Schöpfer sehr wohl ein Auge dafür hat, das ist ja auch so, wenn wir kreativ unterwegs sind als Menschen, haben wir auch ein Auge dafür, dass es auch schön aussehen soll, vielleicht ein bisschen ausgefallen, persönliche Note irgendwie reinbringen und solche Sachen, ja, ein bisschen fantasievoll, nicht so 0815-mäßig. Das ist doch ganz typisch, oder dass wir auch Dinge gerne schmücken und schön machen und so weiter. Das gibt ganz viele Sachen in der Schöpfung, wo man das auch nachvollziehen kann. Es scheint auch eine spielerische Komplexität zu geben, die man sehr gut verstehen kann, wenn das Ganze geschaffen wurde. Wo der Schöpfer nicht nur nach dem Nutzen gehen muss, sondern auch nach Ästhetik oder anderen Dingen gehen kann. Dann gibt es noch Plastizität, schauen wir uns nachher noch an. Das ist die Fähigkeit, auf Umweltreize zu reagieren. Näheres nachher. Baukastensystem, kommt nachher auch noch, Mehrfachverwendung von Bauteilen. Robustheit, ein System kann Störungen ausgleichen. Also ich hatte mal einen früheren Laptop beim Vortrag auf so ein klappriges Ding gestellt. Man hat mir versichert, das Ding hält. Das hat dann ungefähr 2 Sekunden gehalten und der Laptop donnerte 2 Meter runter, das war nur auf der Stufe, auf den Fliesenboden. Da habe ich gedacht, das war's dann wohl. Denkst du wohl. Das Ding war ein bisschen verbogen, habe es sogar gerade gebogen und hinterher der Vortrag einwandfrei und so. mindestens mal technisch gesehen war er einwandfrei. Und also der war robust, der konnte gewisse Störungen aushalten. Und das ist dann der Fall, wenn man es so gebaut hat, dass man gewisse Möglichkeiten von Störungen einkalkuliert hat. Und dasselbe gilt auch für Fehlertoleranz. Ein gewisses Ausmaß an Fehlern führt nicht zum kompletten Funktionsausfall. Das sind immer Zeichen, dass da jemand was bei gedacht hat, dass er in die Zukunft gedacht hat beim Konstruieren. Er gesagt hat, es kann ja mal sein, dass dies und das passiert und damit das Gerät nicht gleich kaputt ist, mache ich es ein bisschen robust, mache ich ein bisschen mehr dran vielleicht, als man es zum bloßen Funktionieren bräuchte. Sowas kann man auch an Lebewesen feststellen und das ist Zukunftsorientierung, wo man sieht, da ist gedacht worden in Zukunft hinein, das ist immer ein Zeichen für Schöpfung, weil nur eine Person zukünftige Dinge vorwegnehmen kann in den Gedanken und dadurch in den Planungen, wie vorhin gesagt. Dann haben wir auch noch Redundanz. Ein System ist so konstruiert, dass bei Ausfall eines Teils ein anderes Element wenigstens notdürftig noch einspringen kann. Das ist auch genial, sowas. Gibt es bei den Lebewesen auch, im Erbgut vor allen Dingen. Modularität, einzelne Organe oder Konstruktionselemente weisen eine gewisse Selbstständigkeit auf, wodurch Störungen dieses Moduls nicht gleich die Lebewesen insgesamt in ihrer Existenz bedroht sind. Also wenn nur ein Teil kaputt ist, ist es zwar schlecht, aber das Lebewesen kann überleben vielleicht. Schlecht wäre, wenn alles so eng miteinander verbunden wäre, dass eine Störung gleich zum Tod führen würde. Deswegen ist Modularität auch etwas, wo ein Stück weit vorausgedacht ist. Optimalität ist auch klar und Schönheit, können wir uns auch was darunter vorstellen, dass das auch durchaus Indizien für einen Schöpfer sein können. So, und nur noch zwei von den genannten Indizien ein bisschen genauer in den Blick genommen. Das nächste ist also Plastizität. Das klingt etwas sperrig, ich erkläre, was damit gemeint ist und fange an mit diesem tollen Gerät. Das mag ich sehr gerne, dieses Gerät. Das ist ein sogenannter barometrischer Höhenmesser. Also da kann durch eine sehr ausgeklügelte Konstruktion im Inneren den Luftdruck so messen, dass er es schafft, Luftdruckunterschiede so auf den Zeiger umzulenken, dass dieses Dingens da sage und schreibe fünfmal die Runde drehen kann. Also den habe ich mit meinem jüngeren Bruder vor 46 Jahren so ungefähr gekauft. War damals für uns ein kleines Vermögen. Ist ja auch ein Schweizer Qualitätshandwerk, ne? Das muss man dazu sagen noch. Und ein klasse Gerät. Und warum sage ich das? Weil wir nämlich in unserem Körper auch irgend sowas haben, was die Höhe messen kann. Allerdings nicht, um uns die Höhe anzuzeigen, sondern zu einem anderen Zweck. Es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber unser Körper ist in der Lage, auf jeden Fall festzustellen, wie stark der Luftdruck ist und damit entsprechend, wie viel Sauerstoff denn zur Verfügung steht. Je höher, desto dünner wird die Luft, wie man auch sagt, und wer es nicht gewohnt ist, der japs dann auch irgendwann. Und der Körper kann das irgendwie feststellen. Woran merkt man das? Weil nämlich der Körper in der Lage ist, aufgrund, wenn er merkt, der Kerl ist jetzt ein bisschen, oder die Dame ist ein bisschen länger da in dünnerer Luft, da müssen wir jetzt was machen. Der Körper kann darauf reagieren, das läuft schon nach einem halben Tag so, die Anzahl der roten Blutkörperchen wird erhöht. Gut, am Anfang läuft die Pumpe auch noch schneller und solche Sachen kommen noch. Aber bleiben wir mal bei den Blutkörperchen, die wird erhöht und ich gehe gerne im Gebirge wandern, wie Sie schon merken. Ne? Und ich habe auch mal die Höhenkrankheit gehabt. Wenn es zu schnell war, dann geht gar nichts mehr. Okay, jedenfalls der Körper kann reagieren. Und nach 2-3 Tagen schafft man das locker, was man am ersten Tag nicht schaffen konnte, weil eben die Anzahl der roten Blutkörperchen hochgefahren wurde. So, also der Höhenmesser, den es in uns gibt, ist eigentlich nur ein Teil eines komplexeren Ganzen und um das geht es jetzt eigentlich, nämlich um, und das ist diese Plastizität, die Fähigkeit, Dinge ändern zu können im Körper. In dem Fall ist es was Physiologisches, es können aber auch andere Dinge sein. Ich komme nachher noch gleich 2-3 Beispiele. Also was muss der Körper können, um auf veränderte Umweltbedingungen, in dem Fall jetzt mal dünnere Luft, reagieren zu können. Er muss natürlich erst einmal messen können. Das war jetzt unser Höhenmesser, den wir irgendwie in uns haben. Da misst wir natürlich die Menge des Sauerstoffs, die zur Verfügung steht. Das ist praktisch dem seine Übersetzung für die Höhe. So, er muss also messen können. Das ist das eine. Und man kann sich denken, dass schon alleine das eine sehr anspruchsvolle Fähigkeit ist. Deswegen haben wir das mit dem Höhenmesser ein bisschen erklärt. Das ist echt genial, sowas hinzukriegen. So, und der Höhenmesser in uns, der ist mit Sicherheit nicht weniger genial. Dann muss man noch was anderes können. Nämlich, der muss den aktuellen Messwert, man merkt, stellt fest, oh, das ist ein bisschen dünn mit der Luft, vergleiche mit dem Sollwert. Also, wenn man länger in der dünneren Luft ist, ist der Sollwert bezüglich Menge der roten Blutkörper schon höher. Da braucht man mehr von der Sorte. Der Körper stellt fest, Istwert, aha, das ist ein wenig, es ist zu wenig im Vergleich zum Sollwert. Wir brauchen mehr von den roten Blutkörperchen, also der Vergleich. Also nachher messen muss man auch vergleichen können. Und das Dritte, was man natürlich auch können muss, ist reagieren können. Na, wenn ich messen könnte und vergleichen, wäre das zwar schön und gut, aber wenn man keine Maschinerie hätte, um dann auch das System anzupassen, wird es gar nichts bringen. Wäre es für die Katz. Und der springende Punkt ist hier, alle drei Fähigkeiten sind anspruchsvoll und alle drei werden gleichzeitig benötigt. Man kann sich jetzt ein beliebiges Teil von diesen dreien wegdenken und dann geht gar nichts mehr bezüglich Reaktion auf veränderte Umweltreize. Warum sage ich das so ausführlich? Um zu zeigen, dass das eine sehr, sehr anspruchsvolle Fähigkeit ist, auf Veränderungen von Umweltreizen passend zu reagieren, dass man einfach besser über die Runden kommt. Ja, und dazu muss noch was anderes dazukommen, zusätzlich noch, es muss ja auch von irgendwoher festgelegt worden sein, was denn jeweils ein passender Sollwert ist, also wie viel rote Blutkörperchen brauchen wir in tieferen Lagen und wie viel brauchen wir, wenn wir mal auf 2000 oder 3000 Metern uns länger aufhalten. Das brauchen wir auch, sonst würde das ganze System quasi in der Luft hängen. Also, solche Fähigkeiten sind ein ganz klares Schöpfungsindiz, weil es alles im Verbund gleichzeitig benötigt wird, alle drei Aspekte für sich schon anspruchsvoll sind und es keine gute, überzeugende Möglichkeit gibt, schrittweise zu einem solchen System zu kommen, im Sinne von evolutionären Veränderungen. Ich habe noch so zwei, drei Beispiele dazu. Zum Beispiel gibt es so ein Paradebeispiel von Plastizität und dieser Formbarkeit und Reaktionsfähigkeit auf Umweltreize ist dieses kleine Krebstierchen, das heißt zwar Wasserfloh, ist aber ein Krebs und der kann bei Bedarf solche Helmstacheln, wie links zu sehen, ausbilden und seinen Schwanzstachel verlängern. Und zwar passiert es dann, wenn sich irgendwelche möglichen Fressfeinde irgendwie annähern im Wasser. Die geben freundlicherweise aus der Sicht des Flohkrebses so ein paar chemische Stoffe ab, die da wahrnehmen kann. Dann merkt, wird es kritisch. Da müssen wir was machen. Wir müssen uns ein bisschen sperriger gestalten. Und dann da braucht allerdings ein, zwei Tage, bis er dann diese Stacheln da so ausgebildet hat. Und dann ist er halt für bestimmte Räuber ist er zu sperrig. Und dann hat er sich damit ein bisschen geschützt, gefressen zu werden. Und wenn die Gefahr vorüber ist und dieser entsprechende chemische Auslöser verschwunden ist, dann wird das auch wieder zurückgebildet, weil man muss ja kein Material verschwenden, wenn man es gar nicht braucht. Ne? Also muss ja alles unterhalten werden. Das ist nichts kostenlos, was die Lebewesen so ausbilden. Also es geht vorwärts und rückwärts. Oder ein ganz einfaches Beispiel. Das ist zwar gerade nicht mehr die richtige Jahreszeit, aber ich nehme an, dass dieses Pflänzchen den meisten oder vielleicht allen bekannt ist. Das Buschwindröschen, was häufig in Laubwäldern anzutreffen ist, so im März und April herum. Das kann zwei plastische Sachen. Zum einen, wenn es kühl ist oder bei Nacht oder wenn es regnerisch ist, kann es die Blüten schließen und den Blütenstiel so Stücke 180 Grad nach unten umdrehen, rechts oben. Und bei Sonne und genügender Wärme geht es dann retour, Blütenstiel gerade, Kronblätter auf. Ein typischer Fall eines Regelkreises, was übrigens auch eben bei den Blutkörperchen der Fall ist. Übrigens, nach diesem Prinzip funktioniert ja auch ein Thermostat. Messen, vergleichen, nachführen. Und jemand, der vorgegeben hat, wie es überhaupt sein soll. Ja. Gut, und also das ist auch hier natürlich, dieses bescheidene Buschwindröschen muss doch eine unbescheidene Fähigkeit haben, nämlich irgendwie feststellen, wie warm oder kalt oder feucht es ist. Und dann feststellen, oh, für den momentanen Zustand der Blüte gestreckt, offen, ist Feuchtigkeit und Kühle nicht so ganz das Richtige. Da müssen wir was tun und also vergleichen und dann nachführen in dem Fall. Kopf hängen lassen. Und dann wieder retour. Okay, das ist eine, was Sie können. Und das andere, das können ziemlich viele Arten. Also es machen übrigens auch andere Arten auch. Gänseblümchen machen sowas auch. Aber nicht alle. Manche machen es nicht. Okay, die können noch was anderes, was auch viele Pflanzen auch können. Sie können dem Sonnenstand folgen. Kann man sehr schön im Frühjahr sehen, wenn es so richtig schön sonnig ist. Die Buschwindröschen, die sind dann alle gegen die Sonne ausgerichtet. Und im Laufe des Tages wandern die dann mit. Die Sonnenblumen machen das auch. Aber noch manche andere Arten, aber auch nicht alle. Also das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Messen, vergleichen, nachführen. Also ganz einfach und doch steckt unglaublich viel Weisheit dahinter, sowas zu programmieren, dass es läuft. Und der Punkt ist hier, die Lebewesen sind in manchen Fällen für bestimmte Eventualitäten ausgerüstet, manchmal für Sachen, die sie ihr Lebtag nie brauchen. Also es ist schon in die Zukunft gedacht worden, für den Fall, dass dessen das passiert, ist vorgesorgt, hat schon jemand vorausgedacht. Das ist der Punkt, weshalb das ein ganz klares Schöpfungsindiz auch ist, also abgesehen davon für den Aufwand, den man treiben muss. In die Zukunft gedacht ist immer ein Zeichen für einen Schöpfer, Konstrukteur, für einen, jemand, der geplant hat. Aber man muss sich mal klar machen, es gibt Leute, die sind Generationen, die sind selber und auch die Generation davor, die haben die ganze Zeit immer nur im Flachland gelebt. Da war das höchste Gebirge ein 100 Meter hoher Berg wie in Schleswig-Holstein oder irgend sowas. Ja. Das ist der höchste Berg, glaube ich, 134 Meter. Ich war da mal, da haben sie gesagt, das sei der Berg. Okay. Und dann gehen sie mal in die Alpen und das ganze Ding funktioniert. Obwohl sie es viele Generationen nie gebraucht haben, es ist schon vorgesagt. Das funktioniert immer noch. Also das ist der Punkt Plastizität. Aus der Schöpfungsperspektive sind potenzielle Fähigkeiten, also die man nur bei Bedarf mal brauchen kann, leicht zu verstehen, da ein Schöpfer die Zukunft gedanklich vorwegnehmen und seine Geschöpfe darauf einstellen kann. Man kann es ja gut mit dem Rucksack vergleichen. Gehen wir mal zum Bergsteigen. Wenn ich eine Bergtour mache, vor allem wenn es eine mehrtägige ist und man nicht mehr im Tal dazwischen ist, dann stopfe ich ein paar Sachen in den Rucksack. Es sollte natürlich nicht zu viel wiegen, aber es sind immer ein paar Sachen drin, von denen ich hoffe, dass ich sie nicht brauche. Regenschutz ist noch harmlos, aber es gibt auch noch andere Sachen, von denen man hofft, dass man sie nicht braucht. Aber für den Fall hat man es eingepackt. Warum? Weil ich gedanklich mir schon vorab bestimmte Situationen vorstellen kann, was so eintreten könnte. Und da versuche ich dann etwas vorzusorgen. Ja. Wenn ich nicht in die Zukunft denken könnte, würde ich einfach mal drauf loslaufen. Irgendwann geht es nicht mehr weiter und dann war es das halt. So ähnlich ist es bei den Lebewesen. Die sind mit Dingen für eventuellen Bedarf offensichtlich ausgestattet in verschiedenster Weise. So, jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Schöpfungsindiz, dem vorletzten, wobei das letzte auch noch ziemlich kurz ist, das Baukastensystem. Dazu habe ich auch noch erstmal einen Einstieg, um den Punkt damit hoffentlich verdeutlichen zu können. Man stelle sich mal folgendes Gedankenexperiment vor. Man stellt eine Person mit verbundenen Augen, sodass sie wirklich nichts sieht, auf die Mitte eines Sportplatzes zum Beispiel, sagt so, guter Mann, jetzt machst du mal, sagen wir mal, 30 Schritte und du kannst quasi dir selber einen Zufallsgenerator verpassen, du kannst bei jedem Schritt in die Richtung laufen, wie es dir gerade in den Sinn kommt, wenn du willst, laufst du immer noch geradeaus oder mal links, mal rechts, vorwärts, rückwärts, irgendwas, egal, einfach mal 30 zufällig Schritte in zufälligen Richtungen und dann bist du irgendwann nach 30 Schritten an einem Punkt. Dieser Punkt, den merken wir uns. Dann kommt als nächstes eine zweite Person, auch mit verbundenen Augen, die weiß von dem, was gelaufen ist, überhaupt gar nichts. Man sagt der zweiten Person genau dasselbe. Aber sie weiß nicht, wo die erste Person schließlich gelandet ist. Außerdem ist sie auch blind, hat die Augen verdeckt. Macht auch 30 Schritte und landet komischerweise beim selben Ziel. Vielleicht auf anderem Wege. Es muss nicht derselbe Weg gewesen sein, aber am selben Punkt. Es war ja kein Ziel. Sie wollte ja gar nicht dahin. Sie konnte ja gar nicht dahin, weil sie gar nicht wusste, wo sie hin soll. Sie hatte ja kein Ziel, die zweite Person. Trotzdem landet sie am selben Punkt. Was denken Sie? Da war was faul, oder? Nee. Also gut, wenn die dritte Person, sorry, wenn es noch eine dritte Person gäbe, bei der das auch so wäre, spätestens dann würden sie wahrscheinlich nicht mehr an den Zufall glauben. Sondern da sind irgendwie geheime Absprachen getroffen worden oder sonst was. Sind wir uns einig? Ich nehme mal an, ja. So. Jetzt, was hat es mit der Biologie und mit Schöpfungsindizien zu tun? Versuche jetzt mal in einem bestimmten Beispiel klarzumachen und dann habe ich noch ein paar andere zur Vertiefung. Das kennen Sie alle, die Pusteblume mit diesen tollen Fallschirmchen, die nebenbei ganz speziell gebaut sind. Die Schirme gehen ja nach oben offen, außerdem sind sie ziemlich luftdurchlässig. Und die fliegen nicht deswegen, weil sie so ein toller Schirm sind, wie übliche Regenschirme oder so, sondern weil durch diese Luftdurchlässigkeit und die Art der Konstruktion oberhalb des Schirmchens sich zwei Wirbel bilden bei Bewegung durch die Luft, die einen Unterdruck erzeugen und durch den Unterdruck werden die in die Höhe gehoben und können lange fliegen. Also allein das ist schon was Spezielles. So, und jetzt kommt aber der Punkt mit unserem Gedankenexperiment. Die Evolutionstheoretiker sagen ja, sowas ist wie alles andere ohne Ziel entstanden. Also irgendwann gab es mal Pflanzen, die hatten keine Schirmchen. Die Schirmchen sind ein Teil vom Griffel. Normalerweise ist der Griffel einfach nur ein Faden praktisch. Ja, und irgendwie ohne ein Ziel zu haben, hat sich das dann halt irgendwie schrittweise geändert bei manchen Pflanzen, sodass dann irgendwann der Griffel bei Fruchtreife mit einem Schirmchen ausgestattet war. Vollkommen ziellos. So, und was machen wir dann aber, wenn wir solche Schirmchen bei nicht verwandten Arten antreffen? Also die Pusteblume, dieser Löwenzahn, gehört zu den Korbblütlern, wie auch Margerite, Gänseblümchen, Arnika und solche Pflanzen. So, und das hier sind die Früchte des Baldrians. Und der Baldrian ist mit den Korbblütlern überhaupt nicht näher verwandt. Das heißt, die Evolutionsbiologen sagen, sind solche Schirmchen, wie man hier sehr schön sehen kann, die sind unabhängig entstanden, evolutiv. Auf zwei unabhängigen Wegen, also ausgehend von Vorläuferstrukturen, wo keine Spur von Schirmchen da war, sind sie, obwohl sie gar keine Ziele hatten und nie wussten, wo sie hin sollen, trotzdem bei Schirmchen gelandet. Das ist so wie bei den beiden Leuten mit den verbundenen Augen, ohne ein Ziel zu haben, trotzdem am selben Punkt zu landen. In dem Fall an einer Konstruktion, die damit, wenn sie auch was taugen soll, offensichtlich auch einen speziellen Bau braucht. Also ist auch nicht so ganz einfach. Ja? Okay, und wenn man sowas dann noch mehrfach antrifft, unabhängig, dann kann man schon ins Schleudern kommen und überlegen, ist es jetzt überhaupt noch einleuchtend, dass das ohne Zielvorgabe doch sehr ähnliche Konstruktionen rauskommen? Also Evolutionstheoretiker sehen das so, das ist auch wieder nicht meine Meinung, sondern es ist Sicht der Dinge allgemein, dass die Schirmchen der Korbblütler, wie Löwenzahn und anderen, die haben fast alle solche Schirmchen, dass die unabhängig entstanden sind, aber ziellos, von den Baldrian-Schirmchen. Ohne Ziel und trotzdem im selben Punkt. Mehrfach unabhängig, ohne Zielvorgabe. Bei zweimal wird es schon schwierig, aber wir werden gleich sehen, es gibt noch Schlimmeres, in Anführungszeichen. Oder ist es einfach einmal erfunden worden, eine Idee, die öfter zur Anwendung gekommen ist. Wiederverwendung von Bauplanelementen, von guten Ideen. Ein Schöpfer ist frei, wie er konstruiert. Der kann das machen, wie es ihm beliebt. Da kann man das gut verstehen, dass es gleichartige Bauelemente bei verschiedensten Arten gibt, die gar nicht näher verwandt sind. Aber Evolution ist an einen Mechanismus gebunden. Evolution kann ich sagen, so ein Schirmchen wäre doch ganz praktisch, da könnten wir unseren Samen gut durch den Wind ausbreiten lassen. Nee, Evolution muss warten auf glückliche Änderungen, glückliche Mutationen, glückliche Kopierfehler und Auslese. Es muss dann immer gleich auch auslesbar sein, dass es irgendeinen Nutzen bereits bringt. Das ist halt dieser Mechanismus. Evolution ist daran gebunden. Und ohne Ziel zum selben Punkt zu kommen, Also, wie regen wir das hin, wenn wir diesen Mechanismus der Evolution uns vor Augen halten? Wird schon schwierig, das einmal hinzukriegen und dann aber noch zweimal unabhängig. Nochmal eine Ecke schwieriger. Aber es gibt nicht nur solche relativ einfachen Konstruktionen, wo sowas vorkommt, sondern auch höchst komplexe Gebilde. Das ist zum Beispiel der Fall bei sogenannten Leimruten, bei Säugetieren gibt es auch noch sowas beim Specht und Chamäleon, also nochmal zwei Arten oder Gattungen, die überhaupt nicht näher verwandt sind. So, und hier haben wir Leimruten, das sind lange, klebrige, ausstülpbare Zungen, mit denen diese Tiere, so kleine Insekten in größerer Menge, sich angeln, dann verschlucken und in einem Kaumagen zerkleinern. Also zu diesem Leimrutenkonzept oder zu dieser Leimrutenkonstruktion gehört immer bei diesen Formen auch ein spezieller Kaumagen. Und natürlich braucht man eine entsprechende Schädelform ein Stück weit. Man sieht, da ist schon ein bisschen Variation drin, aber okay, und die Zunge muss ja auch dann, wenn sie gerade nicht in Aktion ist, irgendwo geschickt noch verstaut werden können und so, ja. Okay, also ich denke, es ist schnell zu sehen, dass das schon eine sehr komplexe Geschichte ist. Nun aber ist es so, dass Erdferkel, Ameisenbär und Schuppentier nach sonstigen Merkmalen gar nicht näher verwandt sind. Und die Evolutionsbiologen sehen es wirklich so, dass sich dieser Komplex von Leimruten plus Kaumagen dreimal unter den Säugetieren völlig unabhängig entwickelt hat von Vorläuferformen, die ganz normale Zungen hatten. Ist, finde ich, unglaubwürdig, aber das soll jeder selber seine Schlussfolgerung ziehen. Und dazu kommst du noch beim Specht und beim Chamäleon auch, wobei beim Chamäleon kommen noch spezielle Fähigkeiten dazu. Okay, ich habe auch noch ein letztes Beispiel, nochmal Botanik. Und zwar ist es so, dass viele Pflanzen Samen haben, an denen so kleine Anhängsel dran sind. Das hier ist beim Lärchensporn. Da ist dieses Anhängsel, dieses weißig-glasige Zeug, was man da rechts sieht, an diesen schwarz glänzenden Samen, da ist es besonders gut ausgebildet. Ich würde sagen, das ist so eine Art Deluxe-Version. Und zwar sind diese Anhängsel sogenannte Ölkörper. Ölkörper, also und zwar sind es Dinge, also Anhängsel, die also hauptsächlich aus Fett, zum Teil auch noch aus Zucker bestehen, und die werden besonders von Ameisen sehr gerne gemocht. Die haben die also wörtlich zum Fressen gerne, denn es ist echt eine richtige Kalorienbombe für solche kleinen Tierchen. Und wegen der Ölkörperchen schnappen sich die Ameisen die Samen und schleppen die irgendwo hin, wo sie es dann in Ruhe auffressen können. Und schon sind diese Samen effektiv durch die Ameisen verbreitet worden. Ameisenverbreitung ist weit verbreitet im Pflanzenreich. Wir hatten jetzt hier gerade den Lärchensporn. Das gibt es auch beim Schöllkraut. Ist jetzt nicht so wichtig, ob Sie das jetzt kennen oder nicht. Manche kennen es vielleicht. Also es geht hier um diese Ölkörperchen-Anhängsel an den Samen. Die können im einzelnen Fall recht unterschiedlich ausgebildet sein. Hier haben wir Schneeglöckchen, haben auch solche Ölkörperchen an den Samen. Nächstes Jahr könnt ihr mal gucken. Herzblume oder Haselwurz, das ist rechts. Und dann haben wir hier mal noch das Waldveilchen links oben mit diesen Ölkörperchen. So, und vor ein paar Jahren hat mal eine Biologengruppe eine Übersichtsarbeit geschrieben. Alles, was wir wissen über Vorkommen von Ölkörperchen im gesamten Pflanzenreich beziehungsweise unter den Blütenpflanzen, genauer gesagt, die eben auch Samen ausbilden. Und siehe da, sie haben festgestellt, dass Pflanzen, die Samen haben mit Ölkörperchen, so kunterbunt zerstreut sind im System der Pflanzen, dass wenn man das Ganze in einen Stammbaum reinsteckt, dass man annehmen muss, dass über 100 Mal unabhängig solche Ölkörperchen entstanden sind. Also man muss sich das mal so klar machen. Die Pflanze konnte ja nicht sagen, ey, das wäre echt coole Geschichte, wenn man Ameisen in den Dienst nehmen könnte, dass die meine Samen verbreiten, damit ich mich gut ausbreiten kann und es nicht nur einfach runterplumps oder so. Das wäre doch echt klasse. Also was müssen wir machen? Wir müssen den Ameisen natürlich was bieten, sonst werden die das nicht machen. Ja gut, was hätten die gerne? Vielleicht hätten sie gern ein Zuckerlei oder irgend sowas oder was Nettes zum Fressen. Also müssen wir denen halt so ein Ölkörperchen machen. Also ja, ich mache das ein bisschen lustig, aber im Prinzip so würde jemand vorgehen, der planvoll vorgeht. Aber das haben wir ja nicht zur Verfügung. Die Pflanzen wissen nichts von Ameisen. Die wissen nichts von Ausbreitung, die wissen nichts von Ölkörperchen und was weiß ich alles. Wie sollten das durch Zufallsprozesse ausgehen von Samen, die nichts dergleichen haben? Wie sollen sich da solche Ölkörperchen bilden? Also einmal zufällig irgendwie, vielleicht wird man das noch durchgehen lassen, aber 100 Mal und mehr, also glaube ich nicht. Also das war unser Design- oder Schöpfungsindiz mit dem Baukastensystem. Das Baukastenelement hier war es eben das Ölkörperchen. Und ich könnte es ungelogen locker einen gesamten Abend über verschiedenste Beispiele allein bei den Blütenpflanzen erzählen über Vielfachkonvergenzen, wie die Evolutionstheoretiker das nennen, also Vielfachentstehung gleichartiger Bauelemente unabhängig voneinander. Also die Blütenpflanzen insbesondere sind voll davon, von solchen Beispielen. Man kann sich gar nicht retten vor der Fülle von Beispielen dieser Art. So, noch zum Schluss ganz kurz das Schöpfungsindiz Bionik. Bionik ist ein Wort, das zusammengesetzt ist aus Biologie und Technik. Ich nehme an, dass viele von Ihnen das grundsätzlich kennen. Das ist praktisch ein Wissenschaftszweig, im Schnitt im Bereich zwischen Biologie und Technik. Und zwar geht es da darum, Dinge der Natur, der Biologie abzuschauen, um sie sich technisch nutzbar zu machen. Also praktisch etwas nachzubauen, in gewissem Sinne von Dingen nachzubauen, die man in der Natur antrifft und wo man denkt, ja, das wäre gut, wenn man das auch selber könnte und sich zunutze machen könnte für bestimmte Zwecke. Also Kenntnisse über den Bau der Lebewesen liefern Anregungen für konstruktive Lösungen in der Technik. Und die Konstruktionen der Lebewesen dienen als Inspiration für technische Konstruktionen. Das ist Bionik. So der Prototyp, wo das auch umgesetzt wurde, ist der Lotusblatt-Effekt. Es ist so, dass diese Blätter dieser indischen Lotusblume eine ganz bestimmte Oberflächenstruktur besitzen, die so gestaltet ist, dass Regenwasser leicht abperlt und dabei gleichzeitig Schmutzteilchen mitnimmt. Also praktisch eine Art Selbstreinigungseffekt. Und das kann man mittlerweile umsetzen technisch mit entsprechenden Fassadenbau, sodass auch Häuserfassaden bei Regen sich selber reinigen können praktisch. So, und das Argument ist kurz und knapp so für einen Schöpfer. Wenn schon das Nachmachen, das technische Umsetzen und Nachmachen viel Überlegung und Planung erfordert, also kein Bioniker wird sagen, geschenkt der Natur etwas nachzumachen. Jeder wird sagen, da muss man schon einiges erstmal verstehen, wie das überhaupt gebaut ist und funktioniert. Da braucht man schon einiges an Überlegung und Planung, um das nachzumachen. Und wenn man es verstanden hat, wie es funktioniert, heißt es noch lange, dass man es selber auch hinkriegt. Okay, ist klar, es braucht einigen Aufwand. Ja, aber wie steht es denn dann mit der Erfindung des Vorbilds? Also, ich glaube, Erfinden ist anspruchsvoller als Nachmachen. Und außerdem geben die Bioniker unisono, ganz klar, ohne Zögern zu, dass das, was sie nachmachen, viel schlechter ist als das Vorbild, das sie inspiriert. Ja, ich habe hier so ein Beispiel, das ist schon journalistisch ein bisschen aufgemutzt, auch schon ein bisschen älter, aus dem Spiegel. Voller Neid blicken Ingenieure auf derart geniale Leistungen der Baumeisterin Natur, würde man sagen, des Schöpfers, aber okay, neben denen sich ihre Kreationen so plump ausnehmen wie ein Faustkeil neben einem Präzisionsfräskopf. Krass gesagt, aber immerhin, stümperhaft erscheint etwa die Tragfläche eines Segelflugzeuges verglichen mit einem Libellenflügel. Gibt tatsächlich ein Segelflugzeug, das heißt tatsächlich Libelle, Glasflügel, Libelle da. Okay, ich denke, der Punkt ist klar, also wie gesagt vorhin, dieses Prinzip einer selbstreinigenden Oberfläche, das geht natürlich nur mit entsprechender, sehr diffiziler Materialbeschaffenheit, damit es überhaupt so läuft. Und das Bionik-Argument halte ich auch für ein extrem starkes Schöpfungsargument, weil ich es einfach widersinnig finde zu sagen, ja, das Vorbild, das ist durch blinde, natürliche, ziellose Prozesse ohne Plan und ohne Handeln eines Schöpfers entstanden. Und das Nachmachen, das braucht Aufwand und Überlegung und Verständnis und alles Mögliche. Das ist einfach gegen jede Logik. Spricht vielmehr dafür, dass das Vorbild durch einen genialen Schöpfer entstanden ist. Und wir sind durchaus von Gott befähigt worden, die Schöpfung ein Stück weit zu verstehen, sogar um sie uns technisch auch zunutze zu machen. beziehungsweise in der Technik, den Ideenreichtum der Schöpfung auszunutzen. So, damit komme ich jetzt zum Fazit. Die Unterschiede der Merkmale an Gegenständen, die Unterschiede der Merkmale an Gegenständen sind in der Regel sehr groß, je nachdem, ob sie planvoll gestaltet wurden oder ob sie von alleine auf natürlichem Wege entstanden sind. Das macht einen Riesenunterschied aus. Lebewesen tragen, zweiter Punkt, eine Fülle von Schöpfungsindizien oder Designindizien, also solche Hinweise auf einen Schöpfer. Und meine Schlussfolgerung ist, was hätte der Schöpfer eigentlich noch tun können, um seine Schöpferkraft, Kreativität und Weisheit bei den Lebewesen unter Beweis zu stellen? Also wer es sehen will, kann es sehen. Und ich denke, der Punkt ist ein offenes Herz dafür und dann auch dem Gesehenen zu folgen und zu sagen, ich mache mich auf die Suche, wenn es noch nicht passiert ist, auf diesen Schöpfer. Und man wird dann in der Heiligen Schrift, in der Bibel, sehr viel mehr über diesen Schöpfer kennenlernen und auch, wie er über uns denkt und was er mit den Menschen vorhat und was wir brauchen, dass wir verlorene Menschen sind, die eine Umkehr nötig haben, die einen Retter brauchen und vieles mehr, werden wir dann in der Heiligen Schrift finden können. In der Schöpfung finden wir das nicht, diese Sachen, aber die Schöpfung ist ein ganz klarer Wegweiser, um überhaupt mal auf die richtige Spur zu kommen und, denke ich, auch ein sehr wichtiger Wegweiser, das unter die Leute zu bringen. Das wollte ich heute Abend versuchen, stückweise zu machen. Und danke fürs Zuhören und möchte mit einem Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, hab du ganz herzlichen Dank und Lob und Preis für deine Schöpferkraft, für deine Weisheit, für deine Liebe zum Detail und vieles andere mehr, was wir in der Schöpfung antreffen, wo wir geniale Dinge entdecken, die auf dich hinweisen. Vielen Dank, dass du dich aber auch insbesondere geoffenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus, dass er gekommen ist, Mensch wurde, wie wir, um für uns unsere Sünde zu tragen und den Weg zu dir, Vater, frei zu machen. Und danke, dass wir dein Wort haben, was uns dieses alles mitteilt und erklärt. Und so schenke doch, dass es uns bewegt und dass wir diesem Wort gerne folgen und es gerne aufnehmen. Und dass noch viele Menschen davon hören und es auch tun. Ja, so preisen und loben wir dich und danken dir für alle guten Gaben, die du uns auch täglich schenkst. Amen.